Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Zwei wichtige Premieren gab es am Abend in Berlin. Am Deutschen Theater Uelle Becks Ausweitung der Kampfzone und in der Deutschen Oper Verdis Macht des Schicksals, inszeniert von Frank Castorf. Dann besuchen wir ein Literaturfestival im westukrainischen Tschernowitz und wir begegnen im Reichs-Engelhorn-Museum in Mannheim dem litauischen Fotografen Antanas Sutkus. Das sind unsere Themen. Am Freitag haben wir hier in Fazit über den neuesten Roman Serotonin von Michel Uelle Beck gesprochen, der am Schauspielhaus Hamburg zum Theaterstück wurde. Jetzt werden wir über Uelle Becks Erstling sprechen, Ausweitung der Kampfzone. Dieser Roman ist in Berlin auf die Bühne gekommen. 1994 hat der Franzose dieses Buch veröffentlicht und seitdem polarisiert und provoziert der Franzose. Die Sexualität als Kampfzone der Geschlechter im Zeitalter des Kapitalismus. Im Mittelpunkt des Romans zwei Informatiker, die in die Provinz geschickt werden und das Dauergefühl ihrer Verzweiflung einfach nicht loswerden. 1999 ist das Buch dann auch in deutscher Übersetzung herausgekommen. Ivan Pantelev hat Uelle Becks Ausweitung der Kampfzone am Deutschen Theater in Berlin in den dortigen Kammerspielen inszeniert. André Mumot hat für Fazit die Premiere gesehen. Er ist zu mir ins Studio gekommen gerade. Herr Mumot, guten Abend.
Guten Abend.
Weihnachtszeit. Zwei Männer, der Ich-Erzähler und der Arbeitskollege Tisserand in einer Abwärtsspirale gewissermaßen. Was interessiert denn den Regisseur Pantelejew an diesem Stoff?
Ich glaube, was ihn zum ersten wirklich interessiert, ist die Darstellung dieser Arbeitswelt. Also wie die Kollegen so miteinander umgehen und was da so ausgetauscht wird und wie in diesem Spätkapitalismus über Informationen und über Beziehungen geredet wird, nicht zuletzt am Arbeitsplatz. Das ist das, womit der Abend auch beginnt, dass das gesamte Ensemble in dieser Arbeitssituation sich trifft und so typische Kollegendialoge aufführt. Und das scheint erstmal sein Schwerpunkt zu sein. Und da schält sich dann auch die eigentliche Hauptfigur des Abends heraus, also der eigentliche Ich-Erzähler des Romans bei Michel Uelle Beck. Und das ist in diesem Fall der Darsteller Marcel Kohler, der das auch ganz fabelhaft macht und der die Rolle dann zum Beispiel so beschreibt.
Ich bin vor kurzem 30 geworden. Nach eher chaotischem Beginn verlief mein Studium ziemlich erfolgreich. Heute bin ich eine mittlere Führungskraft. Als Programmierer in einem IT-Dienstleistungsunternehmen verdiene ich netto das Zehnfache vom Mindestlohn, das ist eine Menge. Das ist eine ganze Menge Kaufkraft. Im Großen und Ganzen kann ich also mit meiner gesellschaftlichen Stellung durchaus zufrieden sein. In sexueller Hinsicht sieht es dagegen weniger gut berauschend aus. Ich habe einige Freundinnen gehabt, aber immer nur für kurze Zeit. Da ich öfter unter Depressionen leide, entspreche ich dem, was die Frauen in erster Linie suchen, nicht im geringsten. Auch habe ich bei den Frauen, die mit mir zusammen waren, immer eine Art Widerwillen gespürt. Im Grunde war ich für sie nicht viel mehr als ein Notbehelf. Ist nicht gerade ein idealer Ausgangspunkt für eine dauerhafte Beziehung.
Soweit dieser Ausschnitt mit Marcel Kohler. Herr Mumot, der Beruf und der Sex, ist das so eine Art Sittengemälde, ein Sittenbild, das Sie da erlebt haben im Theater auch?
Ja, das kann man schon so sagen. Der Sex braucht eine Weile, bis er sozusagen zum Schwerpunkt der Inszenierung wird. Bei Uelle Beck im Roman ist das von Anfang an ja sehr stark im Vordergrund. Es ist ein Sittengemälde, das sich aber auch nicht so ganz entscheiden kann, was es eigentlich in sein Zentrum stellen möchte. Ich glaube, dass diese gesamte Inszenierung sich so ein bisschen schwer getan hat mit diesem ebenso polarisierenden Roman oder überhaupt mit der polarisierenden Gestalt Michel Uelle Becks. Da steht natürlich gerade heute sehr viel im Raum. Da gibt es diesen Sexismusvorwurf, den Vorwurf, dass da womöglich rechtes Gedankengut immer wieder mit hineingebracht wird. In diesem ersten Roman, Ausweitung der Kampfzone, merkt man aber beim Lesen doch, dass da auch noch sehr viel Allgemeingültiges drinsteckt. Das ist zwar schon die Perspektive des sexuell frustrierten Mannes, aber wenn man die Texte hört oder wenn man das nochmal liest, dann merkt man, da wird schon ein sehr deprimierendes, aber doch auch sehr stichhaltiges Gesellschaftsbild entworfen. Und was der Regisseur hier macht, was ich auch sehr gut fand, ist, dass er die einzelnen Texte des Romans durchaus auf das gesamte Ensemble, also auch auf die weiblichen Darstellerinnen Lisa Rdina und Kathleen Morgeneier verteilt. Das heißt, jeder bekommt mal so die Möglichkeit, den ganzen Frust rauszulassen darüber, dass es schlecht läuft im Job und im Sexualleben. Und dadurch entsteht dann ein etwas differenzierteres Bild.
Aber die Rollen sind doch klar zugeordnet.
Ja, die Rollen bleiben trotzdem zugeordnet und er erzählt auch ein Stück weit die Geschichte. Marcel Kohler ist eben der Protagonist, der das mit so einer Art Buster Keatonschen, stoischen Komik auch wirklich sehr überzeugend darstellt und immer mehr in diese auch düstere Verzweiflung hineingerät. Wichtig ist zu erwähnen, dass Samuel Finzi, der große Star, in dem Fall die eigentlich etwas kleinere Rolle seines Arbeitskollegen übernimmt, der aber immer wichtiger wird, weil das der eigentliche sexuelle Versager ist, der gar nichts auf die Reihe bekommt bei den Frauen und der von der eigentlichen Hauptfigur dann zum Mord an einem Pärchen angestachelt werden soll, wozu es nicht kommt. Das ist im Roman furchtbar ernst und furchtbar deprimierend. Auf der Bühne ist das über große, weite Strecken als Komödie inszeniert. Also Samuel Finzi kocht mit nacktem Hintern Essen auf der Bühne. Es werden Zauberkunststückchen aufgeführt. Es wird geduscht und getanzt und gealbert. Und das ist wirklich aus dem Vollen geschöpft. Da passiert wahnsinnig viel auf der Bühne und manchmal ist das geradezu ärgerlich, dass man das Gefühl hat, da wird wirklich vom Text und von den Aussagen weggealbert. Und dann gibt es wieder ganz wunderbare, berührende Momente, in denen vor allen Dingen das Ensemble im Zusammenspiel miteinander hervorragend funktioniert und wo man auch merkt, dass die Texte von Welbeck, unter anderem auch aktuellere Essays über den Dschihadismus, über den Feminismus, da sehr ernst genommen werden und dass das ganze Ensemble sich bemüht, auch da wirklich tiefere Ebenen herauszuholen.
Wenn Sie sagen, aus dem Vollen geschöpft, dann klang das so ein bisschen als, ja, so als wenn das so ein bisschen überladen wäre, so ein bisschen unübersichtlich.
Es ist unübersichtlich, es ist durcheinander, es ist unordentlich, es ist vollkommen überladen. Es kann sich auch überhaupt nicht entscheiden, ob es sich jetzt von Welbeck zum Teil auch feministisch distanzieren will. Kathleen Morgeneier hat einige wunderbare Momente, wo sie Marcel Kohler unterbricht und sagt, du redest hier die ganze Zeit von Menschen, aber eigentlich meinst du doch Frauen. Du regst dich hier über die Leute auf, aber du meinst die Frauen. Das wird so angedeutet, dass es da durchaus mal eine andere Perspektive geben könnte, aber andererseits wird auch das sexistische Potenzial des Romans durchaus auf die Bühne gebracht und man überlässt es dem Publikum, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Es funktioniert für mich auf der Bühne tatsächlich sogar noch etwas besser als beim Lesen, Wiederlesen des Romans, weil es lebendig ist und weil es durch die Kraft der Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne durchaus amüsant ist, weil man einen Abstand dazu gewinnt und gleichzeitig emotional auch ein bisschen einbezogen wird.
Jetzt gibt's ja, Herr Mumot, in der Theaterszene den Trend, weibliche Perspektive auf der Welt im Theater zu zeigen. Wie passt das denn zu dieser Tatsache oder wie passt diese Entwicklung zu der Tatsache, dass ja Welbeck viel gespielt wird, also die Männersicht am Freitag in Hamburg, jetzt in Berlin? Ist das ein Widerspruch?
Es ist ein Phänomen und ich glaube, dass der Gedanke, Welbeck jetzt so verstärkt auf die Spielpläne zu setzen, schon etwas damit zu tun hat, dass man sagt, das ist eigentlich die größte Provokation, diesen Autor jetzt in diesen feministischen Kontext zu stellen und mal zu gucken, was passiert, wenn wir uns das heute anschauen und wenn wir das mit unseren heutigen Mitteln auf die Bühne bringen. Aber man geht so ein bisschen natürlich in die Welbeck-Falle, weil ein ganz schlechter Autor ist er ja auch nicht und er hat auch schon interessante Gedanken, die er da entwickelt und dann ist es so wie heute Abend auch eben nicht so einfach zu sagen, wir machen uns da jetzt nur drüber lustig oder wir entfernen uns da vollkommen und ich würde sagen, an diesem Abend heute im Deutschen Theater, den sollte man sich nicht unbedingt anschauen, wenn man mit Welbeck gar nichts anfangen kann oder wenn man den ganz furchtbar und abstoßend findet, weil er doch dem Charisma dieses Autors auch erliegt und es dadurch auch zu einer Herausforderung fürs Publikum macht, sich mit diesen Texten nochmal auf der Bühne wirklich auseinanderzusetzen.
Ausweitung der Kampfzone, Michel Houellebecqs Roman als Theaterstück in den Kammerspielen des Deutschen Theaters in Berlin, inszeniert von Ivan Panteleev. André Mumot, Dankeschön. Der Dichter Paul Celan oder die Dichterin Rose Ausländer oder die Dichterin Selma Meerbaum, sie wurden in Czernowitz geboren. Es hat lange gedauert, bis ihre Bedeutung in ihrer Heimatstadt erkannt wurde. Heute nimmt die westukrainische Stadt Czernowitz Autoren aus dem In- und Ausland sehr viel freundlicher auf. Dies wird einmal mehr deutlich beim alljährlichen Lyrikfestival, das an diesem Wochenende zum 10. Mal stattgefunden hat, das einst multiethnische Czernowitz als vielstimmiger Ort der Poesie. Sabine Adler berichtet.
Dass der Prophet nichts im eigenen Land gilt, trifft in der Ukraine auf kaum jemanden so sehr zu wie auf Paul Celan. Als Sviatoslav Pomerantsev vor 10 Jahren das Lyrikfestival gründete, nannte er es Meridian Czernowitz, eine Anspielung auf Celans Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises 1960. Erst 40 Jahre später erfuhren die Einwohner seiner Geburtsstadt, dass der Poet im Ausland zu Ruhm gekommen war.
O Paul Celan erfuhr ich im Anfang der 2000er.
Bis zum Jahr 2000 war er völlig unbekannt in unserer Stadt, weil er Jude war und auf Deutsch schrieb. Deutsche und Juden galten zu Sowjetzeiten als Feinde. Zumal, wenn sie, wie Porzellan, ins westliche Ausland, nach Paris flohen. Mit dem jährlichen Literaturfest erfüllte Swjatoslaw Pomerantsev den Wunsch seines Dichtergroßvaters Igor Pomerantsev, die zu Sowjetzeiten totgeschwiegenen Autoren ins Bewusstsein zu rufen. Angetan von einem Lyrikfestival in der Westukraine waren von Anfang an auch die international bekannten ukrainischen Schriftsteller Yuri Andruchowitsch und Serhii Shadan. Sie sind wie immer auch dieses Jahr dabei, ebenso Neuentdeckungen. Festivalchefin Jewgena Lopata freut sich, dass Katharina Kalitko der Einladung nach Czernowitz gefolgt ist.
Die ist die größte poetische Entdeckung in den letzten 2 Jahren, kommt selbst aus Winnica, Zentralukraine. Sie hat übersetzt auch ganz viel mit Schwerpunkt balkanische Sprachen und die ist so diese neue ukrainische weibliche Stimme in der Poesie. Auch mehrere Preise bekommen und die haben wir jetzt auch in unserem Verlag und haben eben ihr letztes Lyrikband bei uns veröffentlicht. Also die ist für mich wirklich die größte Entdeckung der letzten Jahre in der Literatur, sowohl in Prosa als auch in Lyrik.
In ihrem Buch »Das Land der verlorenen Menschen« schreibt Katharina Kalitko über die Krim und deren Bewohner, denen die Heimat geraubt wurde. In ihrem neuen Band wird sie die Geschichte der Juden von Winnica erzählen, ein Erbe, das in der Ukraine zunehmend ins kollektive Bewusstsein rückt. Das Lyrikfestival hat sich nie als Elfenbeinturm verstanden. Seit 2014, dem Jahr der Krim-Annexion und dem Kriegsgewinn in der Ostukraine, will es Swjatoslaw Pomerantsev zufolge erklärtermaßen zudem ein Diskussionsforum sein. In der heißen Phase des russisch-ukrainischen Krieges haben wir klargestellt, dass das kein Bürgerkrieg ist und dass hier in der Westukraine auch keine Faschisten mit Kalaschnikow herumrennen, dass hier jeder Russisch sprechen kann, wenn er möchte, so wie ich das jetzt mit Ihnen tue, und dass man auch niemanden retten muss. Volodymyr Rafijenko entfloh dem Krieg im Osten. Der auch in Russland gefeierte Schriftsteller lebt heute bei Kiew, nicht mehr in Donetsk, wo die pro-russischen Separatisten das Sagen haben. Ihre Herrschaft wirkte sich ganz unmittelbar auf sein Schreiben aus. Er wechselte die Sprache. Als es hieß, man müsse mich vor meinem Land beschützen, beschloss ich, das nächste Buch auf Ukrainisch zu schreiben. Dafür musste ich die Sprache lernen. Ich habe Ukrainisch verstanden, aber nicht gesprochen. In Mondegreen, so heißt das Buch, geht es jetzt um mein alter Ego, das erkennt, wie sehr sich Denken und Erinnerungen verändern, je nachdem, welche Sprache man gerade benutzt. Im multiethnischen Czernowitz finden alle Lesungen mehrsprachig statt. Zweimal im Laufe des Festivals treten die Autoren zu sogenannten Paraden an, die den Besuchern die Möglichkeit geben, in kürzester Zeit alle Poeten auf einmal kennenzulernen. Einschließlich aller deutschen Teilnehmer, also Ronja Othmann, die den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Publikumspreis bekam, Uta Ackermann, Lea Schneider und Björn Kulig.
Sabine Adler über das 10. Lyrikfestival in Czernowitz. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Ausgangspunkt von Verdis Oper Macht des Schicksals ist ein Schuss, den Don Alvaro versehentlich zufällig abfeuert und damit den Vater seiner geliebten Leonora tötet. Das Liebespaar flieht, muss sich trennen. Carlo, er ist der Bruder Leonoras, will den Tod seines Vaters rächen. Verdis Oper ist eigentlich eine einzige Verfolgungsjagd und dramaturgisch, wie soll ich sagen, ja, etwas sehr unübersichtlich mit Orts- und Zeitsprüngen und einer wenig stringenten Handlung. Und ist es wirklich so, wie es der Titel des Werkes suggeriert, ist der Mensch tatsächlich Spielball des Schicksals ohne eigene Freiheit? Frank Castorf hat das Stück jetzt an der Deutschen Oper in Berlin inszeniert. Lange Jahre hat er die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin geleitet. Auch wichtige Opernerfahrungen hat der Schauspielregisseur gesammelt. So hat er 2013 in Bayreuth den Ring inszeniert. Jetzt also seine Sicht auf Verdi. Jürgen Liebing hat die Premiere gesehen, ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Liebing, guten Abend.
Guten Abend.
Interessiert denn Castorf die Gedanken und Gefühle der Figuren oder interessiert ihn eher der zeithistorische Zusammenhang, also die Verrohung der Gesellschaft durch den Krieg?
Das Letzte. Letztere ist der Fall, denn es geht hier um Katholizismus, es geht um Kolonialismus, es geht um Rassismus, es geht um Krieg, um Faschismus, um Ausbeutung. Das steht im Mittelpunkt. Und Frank Castorf wäre nicht der, der er ist, wenn er diese Geschichte nicht anderswohin verlagert hätte. Nicht geografisch, sondern zeitlich. Sie spielt 1943 in Spanien und mehr dann noch in Italien, in Neapel. Und dadurch rückt sie uns schon näher. Sie haben übrigens den Inhalt ganz gut zusammengefasst, weil das ist wirklich eine sehr krude Geschichte insgesamt. Aber hier geht es ihm, wie gesagt, in erster Linie um das Umfeld. Und in dieser Oper spielen ja auch die Chöre eine riesige Rolle. Das Volk, das Krieg führt, das auch immer mehr verroht. Und Frank Castorf setzt da noch einen drauf, indem er auch noch Texte von anderen zitiert, die das deutlich machen.
1943, haben Sie gesagt, Herr Liebing, ist das angesiedelt, diese Inszenierung? Jetzt müssen Sie beschreiben, wie man dazu kommt, das so zu erkennen.
Zweiter Weltkrieg. Man erkennt es daran, dass man zum Beispiel ein amerikanisches Militärauto sieht, und man erkennt es an den Kostümen. Man muss ja dazu sagen, wenn Sie Frank Castorf nennen, das ist ja eigentlich immer auch gleich zu sagen gilt Alexander Denitsch, der Bühnenbildner, und Adriana Braga Peretzky, die für die Kostüme zuständig ist. Das ist ja so eine symbiotische Dreierbeziehung. Die sind untereinander nicht zu denken. Und Alexander Denitsch hat auch hier wieder eine Drehbühne gebaut mit vielen hölzernen Treppen. Und die dreht sich auch wirklich sehr oft. Nachher wird einfach mal geboot und gesagt, jetzt ist ja aber auch Schluss. Und Adriana Braga Peretzky hat ihre Kostüme auch in dieser Zeit angesiedelt.
Und dann gehören Videoeinspielungen bei Castorf dazu.
Sie sagen es. Und ich muss dazu sagen, mir hat der Ring in Bayreuth sehr gut gefallen, auch mit den vielen Videos. Ich habe nicht 20 Minuten geboot wie damals. Heute war es aber so, dass ich mich gelangweilt habe, weil die Videos zum Teil sind sie mal ganz sinnvoll, weil sie etwas verdeutlichen. Zum Teil lenken sie total ab. Sie zeigen irgendetwas. Also Beispiel, da sind die beiden Kontrahenten, die sich da gegenüberstehen, eben Don Alvaro und Don Carlo vorne. Und wir sehen auf einem Video verwundete Soldaten, die gepflegt werden. Und dann sehen wir einen Voodoo-Tänzer, immer sterben die. Dann sehen wir einen Voodoo-Tänzer, der sich mit dem Blut einschmiert, und dann werden die wieder zum Leben erweckt. Und man fragt sich, was soll das? Wohin führt mich das? Ich kann mich gar nicht konzentrieren auf diese beiden, die da ja sich noch nicht erkannt haben, dass sie Feinde sind, sondern im Gegenteil, sie haben sich wechselseitig das Leben gerettet. Und die sind im Dunkeln, und da hinten sind diese Videos. Das ist einfach nur ärgerlich.
Gibt es da sowas wie eine These, die Frank Castorf zu diesem Stück entwickelt, die er da hinstellt, an dem man sich abarbeiten kann?
Das wäre sehr schön. Es ist eine sehr verkopfte Inszenierung, muss ich sagen. Und das ist immer das Problem, wenn die Spielfreude oder so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und es gibt dann auch nach drei recht langen und langweiligen Stunden gibt es dann auch einen kleinen Skandal. Weil da wird ein Text von Malaparte aus Die Haut vorgetragen, auf Englisch. Und dann gibt's Rufe aus dem Publikum, aufhören, Musik. Und dann gibt's natürlich die Gegenrede. Und da ist wirklich heftig. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich sowohl die einen nicht gut gefunden, dass ich denke, in der Oper muss man auch mal was aushalten können. Wir gehen ja nicht zu Verdi, weil wir nur schöne Musik hören wollen, sondern wir wollen auch, dass uns eine Geschichte erzählt wird. Also da fand ich das wirklich, jetzt sage ich mal, ein bisschen charlottenburgisch.
Dem Ruf Oper, dem wollen wir jetzt nachgeben hier an dieser Stelle. Wir wollen mal einen kurzen Ausschnitt hören, ein Beispiel, wie gesungen und musiziert wurde. Die Arie Pace Pace der Leonora aus dem vierten Akt mit der Sängerin Maria José Siri, einer Sopranistin aus Uruguay.
Thank you.
da fordert sie Frieden, Patsche. Das hat einen langen Atem. Hatte dieser Abend insgesamt auch musikalisch einen langen Atem?
Musikalisch war er wirklich überzeugend. Also Marie-José Siri als Donna Leonora und Markus Brück als ihr Bruder Don Carlo und Russell Thomas als Don Alvaro, diese drei, die ja im Zentrum stehen, haben wirklich sehr überzeugend gesungen. Und auch das Orchester hat gut gespielt unter der Leitung des Spaniers Jordi Werner C. Aber, und das ist dann wieder nochmal ein Einwand gegen diese ganzen Videogeschichten und gegen den ganzen Trubel auf der Bühne, das lenkt von der Musik ab. Es bringt sie nicht in den Vordergrund. Und das ist bei Frank Castorf oft ein Problem, dass er der Musik, also wenn sie hier singt, einfach Patsche, Patsche, dass er ihr nicht glaubt. Und das ist natürlich der Tod der Oper, wenn man nicht an die Musik und den Gesang glaubt.
In einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel hat Castorf gesagt, der Respekt vor Sängern und Dirigenten ist groß, das Singen geht vor. Aber so wie Sie es beschreiben, Nein. Herr Liebing, hat er das nicht eingehalten?
Nein, wirklich nicht, muss ich ihm widersprechen. Und das ist auch sehr schade. Ich will noch ein ganz kurzes Beispiel nennen. In der Ouvertüre, wir wissen, dass das die mittlerweile bebildert wird, in der Ouvertüre redet der Vater wortlos, also nur so, und oben erscheint der Text. Also was mache ich? Ich höre die Musik nicht, ich gucke auf die Bühne nicht, ich muss da oben diesen Text lesen. Und das ist einfach schade bei der Macht des Schicksals.
Frank Castorf inszeniert an der Deutschen Oper in Berlin Verdis Macht des Schicksals. Jürgen Liebing hat die Premiere gesehen. Herr Liebing, Dankeschön.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit einem Appell gegen Antisemitismus ist das 25. Jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg am Sonntagabend in Potsdam eröffnet worden. Das Festival präsentiere nicht nur Filme, sondern mache auch jüdisches Leben in Deutschland sichtbar, hörbar und spürbar, erklärte Brandenburgs Bevollmächtigter beim Bund und Medienstaatssekretär Thomas Kralinski zur Eröffnung im Potsdamer Hans-Otto-Theater. Wir wollen ein Land sein, in dem Menschen jüdischen Glaubens ihren Glauben auch öffentlich leben können, betonte Kralinski. Deshalb müssen wir gegen jegliche Angriffe auf Jüdinnen und Juden klar Stellung beziehen. Das Filmfestival präsentiert bis zum 17. September mehr als 40 Filme in 13 Spielstätten in beiden Bundesländern. Es gilt als größtes Forum für den jüdischen und israelischen Film in Deutschland und steht im Jubiläumsjahr unter dem Motto Celebration. Im Rahmen eines Festaktes hat Bundeskanzlerin Merkel das neue Bauhausmuseum in Dessau eröffnet. Die Designschule, die vor 100 Jahren von Walter Gropius gegründet wurde, gilt mit ihren Bauten, Entwürfen und Alltagsprodukten als Ikone der Moderne. Mit rund 50.000 Stücken befindet sich in Dessau nach Berlin die zweitgrößte Sammlung weltweit. Mit dem neuen Museum sei ein Speicher des kulturellen Gedächtnisses geschaffen worden, sagte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, bei der Eröffnung.
Für mich verkörpert das Bauhaus vor allem die Utopie einer besseren Gesellschaft und den Optimismus der Aufklärung. Das neue Bauhausmuseum wird nicht nur ein Lern-, sondern auch ein Diskursort sein. Von ihm werden wichtige Impulse ausgehen, denn der Bauhausgedanke ist lebendig.
Mehr als 1.000 Menschen haben am Sonntag an der ersten Pride Parade in Bosnien-Herzegowina teilgenommen. Mitglieder der LGBT-Community zogen aus dem Stadtzentrum zum knapp 2 Kilometer entfernten Parlamentsgebäude. Unter den Marschierenden war auch der offen schwul lebende US-Botschafter in Sarajevo, Eric Nelson, sowie weitere westliche Diplomaten. Die Parade verlief ohne Zwischenfälle und größere Störungen. Ultrakonservative Gruppen trafen sich zu einer Gegendemonstration. Unter den muslimischen Bosniaken, orthodoxen Serben und katholischen Kroaten des Balkanlandes sind traditionelle Wertvorstellungen weit verbreitet.
Der Fotograf Antanas Sutkus ist über seine litauische Heimat hinaus nur wenig bekannt. Und doch einige der Fotos des inzwischen 80-Jährigen sind zu Ikonen geworden. Zum Beispiel die des Philosophen und Schriftstellers Jean-Paul Sartre. Den hatte Sutkus 1965 bei dessen Litauen-Besuch mit der Kamera begleitet und im Bild festgehalten, wie sich der Denker in den Dünen der kurischen Nährung im schwarzen Mantel gegen den Wind stemmt. Die Aufnahme diente übrigens auch später als Vorbild für die Sartre-Skulptur vor der französischen Nationalbibliothek in Paris. Sutkus hat vor allem Menschen fotografiert. Er gilt als Chronist und fotografisches Gedächtnis der jüngeren Geschichte Litauens, besonders während der sowjetischen Besatzungszeit. Mehr als 200 seiner Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind jetzt in Mannheim zu sehen, und zwar in der C4-Fotogalerie der Reichs-Engelhorn-Museen. Johannes Halder hat Antanas Sutkus getroffen und mit ihm über seine Bilder gesprochen.
Die Universitätsstraße in der litauischen Hauptstadt Vilnius im Sommer 1958. Aus dem Obergeschoss einer Herberge beugt sich eine junge Frau halsbrecherisch weit über das Geländer ihres französischen Fensters. Sie blickt hinunter auf die fast menschenleere Straße, wo ein einsamer Marathonläufer seine Strecke zieht. Antanas Sutkus erinnert sich noch ganz genau an den Moment. Ich war damals 19 Jahre alt und das Mädchen war mein Schwarm aus der Universität. Das Motiv hat mich fasziniert. Es ist inzwischen weltbekannt. Um das Foto zu schießen, musste ich mich noch sehr viel weiter aus dem Fenster lehnen als das Mädchen. Ein paar Freunde haben mich dabei mit Gurten festgehalten. Ich hatte nur 10 oder 15 Sekunden Zeit, aber das reichte für 5 Aufnahmen. Die Aufnahme mit der riskanten Perspektive und der subtilen Dramatik des Moments ist typisch für Sutkus Bilder. Sie sind wie der Beginn einer Erzählung. Die Bilder hören nicht an ihren Rändern auf. Und übrigens, sagt Sutkus nicht ganz ohne Stolz, der Musiker Elton John habe einen Originalabzug des Fotos gekauft. Sutkus war fast noch ein Kind, gerade 14 Jahre alt, als er seine erste Kamera bekam. Die Kamera bekam ich nicht geschenkt. Ich musste arbeiten, um sie mir zu kaufen. Zu sehen, wie beim Entwickeln in der Dunkelkammer das Bild zum Vorschein kommt, das hat mich völlig fasziniert. Ich habe mir auch ein Radioapparat gekauft. Mit dem habe ich dann die verbotenen Auslandssender gehört. Sutkus, der im Lauf der Zeit so etwas wie das Auge Litauens wurde, seinerseits stets misstrauisch beäugt von der Zensur der sowjetischen Besatzer, war von Haus aus Journalist. Die technischen Tricks und formalen Kniffe der Lichtbildnerei hatte er sich selbst beigebracht. Ein Flaneur, immer unterwegs auf Dorfstraßen, wo er den meist tristen Alltag seiner Landsleute beobachtete, auf dem Domplatz von Vilnius, wo er gerne auf Motive lauerte, im ärmlichen Milieu des Altstadtghettos, in einer Schule für blinde Kinder, auf Hochzeiten oder an Arbeitsstellen. Viel Elend hielt er dabei fest, aber auch die kleinen Freuden des Alltags, anrührende Augenblicke privaten Glücks. Und wie er die Menschen dazu brachte, sich zu öffnen, in stillem Einverständnis, ohne Pose, ist seine Kunst. Das ist eine Frage der Kontakte. Über die Augen, über die Ohren. Man muss hinschauen, man muss zuhören. Der Mensch ist als Motiv ja kein Statist. Es geht immer darum, einen Kontakt aufzubauen. Die Ästhetik von Sutkus Fotos ähnelt oftmals frappierend der seines französischen Kollegen Cartier-Bresson. Und tatsächlich wurden seine berühmten Sartre-Fotos irrtümlich lange Zeit für Werke des Franzosen gehalten. Sutkus verstand das als Kompliment. Seine Fotobücher wurden 100.000-fach verkauft, einige davon sind hier in Vitrinen ausgestellt. Doch viele seiner Bilder konnte er nicht publizieren. Dass ein erschöpfter Arbeiter während der Mittagspause ein Schläfchen hält oder das von Mühsal gequälte Gesicht eines Werktätigen, solche Bilder wollte man offiziell nicht sehen. Die sowjetischen Besatzer taten alles, um dem kleinen Land seine kulturelle Identität zu rauben. Sutkus hielt mit der Kamera dagegen. Als Dissident wurde er denunziert, als er 1964 einen jungen Pionier fotografierte. Ein trostloses Kindergesicht mit fragenden Augen und kahlrasiertem Schädel. Wie ein Opfer, nicht wie ein hoffnungsvoller Held. Da war es Sutkus ein Genuss, als er 1991 nach der Unabhängigkeit des Landes fotografieren konnte, wie das große Lenin-Denkmal in Vilnius demontiert wurde. Der ausgemusterte Volksverführer hängt beinamputiert an einem Kran. Das ist mein Lieblingsbild, sagt Sutkus und lächelt. Ich nenne es Goodbye, Parteigenossen. Sutkos Fotografie bewegt sich zwischen Auge, Herz und Bauch. Hat er selbst ein Rezept dafür, wie das perfekte Foto funktioniert? Das weiß ich selber nicht. Wenn ich dieses Geheimnis kennen würde, würde ich nur gute Fotos machen. Aber ich habe auch jede Menge Fotos gemacht. Die sind nicht so gut. Das mag schon sein. Etwa eine halbe Million Fotos und Negative hortet Sutkus in Vilnius in seinem Haus. Sie füllen mehrere Zimmer. Heute fotografiert er kaum noch. Er sitzt im Rollstuhl und widmet sich diesem riesigen Archiv. Dort schlummert noch Material für viele Ausstellungen, die dazu beitragen, der Geschichte Litauens ein Gesicht zu geben.
Johannes Halder über die Ausstellung Antanas Sutkus Kosmos, zu sehen in der Fotogalerie C4 der Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim bis Ende Januar. Alte Lanzerhelme, Armbinden mit Hakenkreuzen, Dolche der Waffen-SS. Im Internet blüht der Handel mit NS-Devotionalien. Auf Amazon und anderen Plattformen kann man sich dort ganz legal nach Belieben eindecken. Woher kommt diese Faszination? Wie funktioniert das Design der Nationalsozialisten? Erstmals gibt es jetzt dazu eine große Übersichtsausstellung, nicht in Deutschland, sondern im holländischen Designmuseum im Städtchen Den Bosch. Das Design des Dritten Reichs. Werner Bloch hat die Ausstellung gesehen.
Ich melde Ihnen die größte Jugendkundgebung der Welt.
Ich rufe die Jugend der Welt.
Auf die Jugend hatten es die Nationalsozialisten ganz besonders abgesehen. Sie wollten sie mit aller Macht erziehen und verführen. Eines der Hauptinstrumente war das Design. Hakenkreuzflaggen, Reichsadler, Plakate, Broschüren, Fackeln, Aufmärsche – nichts wurde dem Zufall überlassen. Der Direktor des Designmuseums in Sertogenbosch, Timo de Rijk.
I think the Nazis thought design was important and they spent a lot of time and a lot of energy and a lot of money on it.
Die Nazis waren überzeugt, dass Design etwas ganz Wichtiges ist und haben viel Geld und Mühe darauf verwendet. Man sah nicht eine Hakenkreuzflagge, sondern 100. Man sah nicht einen Mercedes, sondern 20. Die Nazis waren überzeugt, dass dies eine neue Kultur war, dass sie die beste war und dass es wichtig war, sie der Welt zu zeigen.
This is a new culture.
Das Design, damals hieß es noch Formgebung oder Gestaltung, war im nationalsozialistischen Deutschland kein Beiwerk, keine Fassade. In ihr konzentrierte sich das Gift der Nazi-Ideologie, die es verstand, optisch durchaus wirkungsvoll aufzutreten. Filme, Stahlhelme, Uniformen, aber auch der Volksempfänger und sogar das Design des so beliebten Kraft-durch-Freude-Wagens, des späteren Volkswagens. All das war das Werkzeug der Diktatur, so die Grundthese der holländischen Ausstellung. Co-Kurator Thomas van den Heuvel.
Es ist vielleicht abhängig von was man von Design versteht. Also wir haben sehr bewusst Design im breitesten Sinne des Wortes definiert. Also Design ist alles, was entworfen ist. Design ist alles, wofür Menschen haben gesessen und haben gesagt, wie soll es aussehen, wie soll es funktionieren, und wie gehen diese Sachen zusammen?
Ab 1933 war das nationalsozialistische Design allgegenwärtig. In Schulen, auf den Straßen, im Alltag. Sogar die Schrift wurde verändert. Es wurde mit verschiedenen Schrifttypen experimentiert, meist in Richtung Frakturschrift. Design war, wie man sagte, Führersache. Es diente aber auch zur Abgrenzung, zur Ausgrenzung von Teilen der Bevölkerung. Der Judenstern war, so furchtbar das klingt, auch ein Stück NS-Design.
Das ist auch Design. Menschen wurden auf ein Zeichen reduziert. Sie wurden dazu gezwungen, die Wahl von der Farbe Gelb und die Wahl von dieses pseudo-hebräische Schriftart, das war natürlich eine sehr, sehr bewusste Designentscheidung auch.
Vieles von dem, was wir in Sertogenbosch sehen, ist bekannt. Doch in der Gesamtschau tun sich Entdeckungen auf. Etwa die Verknüpfung von Ideologie und technologischem Fortschritt. Man betritt die Ausstellung durch eine Wand, auf der ein 8 Meter langes Foto eines Zeppelins zu sehen ist, der an seinem Heck die Hakenkreuzfahne trägt. Oft denkt man bei nationalsozialistischer Architektur an Albert Speer und seine monumentalen Entwürfe zur geplanten Welthauptstadt Germania. Doch die meisten Architekturkritiker sagen heute, es gab keinen reinen Nazi-Stil, vielmehr eine Reihe von Anleihen bei anderen Stilen, durchaus auch in der Moderne und sogar dem Bauhaus. Einer der bekanntesten Architekten der Moderne, Le Corbusier, biederte sich den Nazis geradezu an. Und, so furchtbar das klingt, auch die Konzentrationslager waren für die Nationalsozialisten Design.
Das sind technische Zeichnungen von Krematorien in Auschwitz-Birkenau. Das ist der schwierigste Botschaft der Ausstellung. Das ist auch Design, das ist auch entworfen. Architekten haben wirklich eine Art Planung dafür unternommen, für diese Massenmord.
Schon im Vorfeld gab es Kritik an der Ausstellung. Findet hier eine Aufwertung der geächteten Nazi-Symbole statt? Könnte hier eine Versammlungsstätte für Neonazis entstehen? Diese Kritik scheint nicht gerechtfertigt, wenn man die Ausstellung gesehen hat. In Sertoch-en-Bosch wird kein Krawall gemacht und auch nicht von profilierungssüchtigen Kuratoren um Aufmerksamkeit gebuhlt. Vielmehr heißt die Devise Aufklärung durch Konfrontation. Dazu fehlen allerdings in ausreichendem Maße Erklärtexte. Ein Katalog, heißt es, ist nicht geplant. Das ist schade. Die Ausstellung könnte Startschuss sein für eine neue, intensive Auseinandersetzung mit dem Thema NS-Design.
Heute eröffnet und bis zum 19. Januar zu sehen, Design des Dritten Reiches im Designmuseum in Den Bosch. Werner Bloch berichtete. Und nun hier in Fazit Adelheid Wedel mit ihrem Blick in die Feuilletons.
Steuern wir tatsächlich auf einen kollektiven Selbstmord zu? Fragt Slavoj Žižek in der Tageszeitung Die Welt. Er erklärt, wenn wir uns ernsthaft den Bedrohungen unserer Umwelt stellen wollen, sollten wir gerade diese schnellen Extrapolationen vermeiden, die unsere Einbildungskraft in Bann schlagen. Vor 30 Jahren redeten in Europa alle über das Waldsterben. Es gab Berechnungen darüber, wie es in einem halben Jahrhundert in Europa ohne Wälder aussehen würde. Žižek ist der Ansicht, obwohl wir ökologische Bedrohungen sehr ernst nehmen müssen, sollten wir uns gleichzeitig darüber im Klaren sein, wie unsicher die Analysen und Projektionen in diesem Bereich sind. Der Philosoph warnt, schnelle Schlussfolgerungen geben nur den Leugnern der Klimaerwärmung Feuer. Deshalb sollten wir die Falle einer Ökologie der Angst vermeiden. Am Ende seiner Überlegungen zieht Žižek Bilanz. Ökologische Bedrohungen machen vor allem eines klar, nämlich, dass die Ära souveräner Nationalstaaten auf ihr Ende zusteuert. Stattdessen wird starke globale Handlungsfähigkeit gebraucht, gepaart mit der Macht, die notwendigen Maßnahmen zu koordinieren. Ob auch er schon globale Prozesse im Blick hatte, der vor 250 Jahren geborene Alexander von Humboldt? Im Tagesspiegel schreibt der Berliner Erzbischof Heiner Koch über die herausfordernde Nachbarschaft zwischen Wissenschaft und Glaube, die im Berliner Stadtbild durch die Nachbarschaft der Humboldt-Universität mit der katholischen St. Hedwigs-Kathedrale augenfällig ist. Hier die Brutstätte aufgeklärter Wissenschaft, da der Hort traditionsgebundener Religiosität. Hier das säkulare Wissen, da der christliche Glaube. Heiner Koch begründet die Notwendigkeit und seine Begeisterung für das neu gegründete Zentralinstitut für katholische Theologie an der Humboldt-Universität. Er sei überzeugt, dass die Universität, um wirklich universal zu sein, die Theologien braucht. Und er sei genauso überzeugt, dass sich die katholische Theologie, um wirklich katholisch zu sein, dem wissenschaftlichen Diskurs an den Universitäten stellen muss. An die Stelle der Gottesidee setzte Alexander von Humboldt die Idee der Humanität. Sein Bruder Wilhelm von Humboldt verteidigte die Idee, dass die gesamte Menschheit ohne Rücksicht auf Religion, Nation und Farbe als ein großer, nahe verbrüderter Stamm, als ein bestehendes Ganzes zu behandeln sei. Die ganze Welt ist Krieg, sagt Peggy Parnas in der Tageszeitung Taz. Sie sei Konflikten nie aus dem Weg gegangen, als Jüdin, große Schwester, Theatermacherin, Gerichtsreporterin und Autorin, setzt Friedrich Greff seinem Interview voran, in dem es um Rachegefühle, Wiederbegegnungen nach dem Krieg, die Bedeutung von Freundschaften und das Älterwerden geht. Die inzwischen über 90-Jährige nimmt noch an Demos teil und tritt für Entrechtete ein. So etwas habe man noch nicht erlebt, hörte sie Menschen reden angesichts der Flüchtlinge, die nirgends an Land gehen durften. Das weiß sie besser und sagt, doch, hat man. Wir als Juden haben überall hingeschrieben, bitte lasst uns kommen, wir werden sonst ermordet. Das wusste jedes Kind. Nein, kein Land wollte uns haben. So neu ist das alles nicht. An diesem Montagabend wird in der Hamburger Akademie der Künste eine Filmcollage über Peggy Parnas aufgeführt. Einen Nachruf auf Kiran Nagarkar lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Alex Rühle schildert den 1942 geborenen indischen Schriftsteller als das Gewissen Mumbais. Bekannt wurde er mit seinem Roman Gottes kleiner Krieger über einen rigorosen Fundamentalisten. Auf die Frage, ob er selbst dogmatische Wesenszüge trage, antwortete er: Oh, absolut, ich bin ein erzdogmatischer Liberaler. Die Frage, ob er an einen Gott glaube, konterte er mit dem Satz: Die einzige Gottheit, die Verehrung verdiene, sei das Leben.
Adelheid Wedel war das mit ihrem Blick in die Feuilletons. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.